Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
Und Holger Klein, wieso klingst du so, als wärst du mitten im Raum? Hast du irgendwie wieder, doch wieder falsches Mikro? Ach, du bist im leeren Haus.
Ich bin im leeren Haus. Und ich bin im Haus, das noch leerer ist als letztes Mal, als wir aus dem leeren Haus aufgezeichnet haben.
Im Geisterhaus.
Genau, hier in dem Raum ist noch was. Ne? Also ich habe sogar ein bisschen Basotekt an den Wänden, damit es nicht ganz so halt.
Vielleicht sollst du lieber in den Garten gehen.
Beziehungsweise, das wird zur Folge haben, dass ich den Hall gut rausgerechnet kriege in der Postproduktion.
Ja.
Ich muss nur mal gucken, ob ich das überhaupt mache. Oder vielleicht mache ich einfach.
Mach das mal nicht.
Ich kann ja auch. Bis hierhin,
nicht, worüber wir hier reden.
Ich kann ja auch bis hierhin.
Oder genau, wir fangen neu an. Hallo.
Nee, ich mache einfach. Ich schneide das hier ab, lege das in eine neue Spur und dann fängt es mit Hall an und hört dann abrupt der Hall auf oder so. Mal gucken. Nee, ich bin diese Woche zum letzten Mal in meinem Leben in meinem Elternhaus.
Ist verkauft?
Nee. Das ist erst seit, ich glaube, drei Wochen
inseriert. Vor zwei Wochen noch gesagt? Ja.
Es gibt die ersten Angebote, aber wir warten noch ein bisschen ab, weil es doch einige Interessenten gibt. Mal gucken.
Bisschen den Preis hochtreiben.
Genau, den Bieterverfahren. Ne? Und dieser Raum, in dem ich bin, das letzte Mal, als ich hier war, waren hier halt noch irgendwie, weiß nicht, da hatte ich halt mehrere Reisetaschen dabei mit Klamotten, die ich aus Berlin mitgebracht hatte, weil ich ja nicht, ne, ich bin ja praktisch im kühlen Frühjahr hierher gekommen und wollte eigentlich ein bisschen im Herbst bleiben und habe halt alles, was es so zum Anziehen, was man so braucht, hatte ich halt mitgenommen. Dann stand hier auch noch ein großer Schrank im Zimmer, den habe ich inzwischen abgebaut. Auf dem Schrank stand da noch Zeug, also überall waren so Wellenbrecher und diese Wellenbrecher sind jetzt nicht mehr da, darum klingt das jetzt alles so ein bisschen schwierig. Ah, warte mal, der Mac hat doch Sound Isolation. Warte mal, wenn ich jetzt so, klinge ich jetzt nicht mehr so hallig? Klingt's jetzt besser?
Ja, allerdings.
Ja, geil. Dann ist das ja super. Dann lasse ich das jetzt einfach so. Genau. Und dann.
Wie macht der Mac denn das?
Genau. Nee. Und ich habe den Schrank abgebaut und irgendwie allen möglichen Kram. Ich habe die Dias digitalisiert. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant für alle. Ich habe so einen Laden gefunden. Mediafix heißen die. Also ich habe so rumgegoogelt, wer ist gut bewertet, wer hat gute Preise. Und da scheint so, wir können die Dias entweder schicken oder in einer unserer Annahmestellen abgeben. Und ich gucke so, wo gibt's denn hier Annahmestellen? Wahrscheinlich muss ich da auch bis in die Stadt fahren. Nö, im Nachbardorf.
Ach.
Fotoladen, Bilderrahmenladen im Nachbardorf. Hab die da hingebracht. Hat einige Wochen gedauert, 6 Wochen bestimmt. Oder noch länger.
Und jetzt und hast du so eine CD-ROM bekommen.
Genau, nee, zum Download. Ich muss mir jetzt noch die Originale wiederholen. Aber das waren über 600 Dias, also 630 irgendwas, keine Ahnung. Und das hat, du kannst so Optionen auswählen, einfach nur digitalisieren oder noch ein bisschen Standard-Enhancement, Profi-Enhancement, Farbkorrektur. Und ich habe halt, was habe ich denn gemacht? Ich habe irgendwie, ich glaube, Standard-Enhancement genommen. Das waren halt für diese etwas über 600 Dias 230 Euro oder so, also echt günstig. So, und die habe ich jetzt hier in digital liegen und mache da jetzt noch ein bisschen Nachbearbeitung auf den Dingern. Und kann dann nächstes Mal, wenn ich hier unten bin, meine Eltern besuche, kann ich mit denen Dia-Show machen, so USB-Stick in eine Glotze halt, ne?
Ja.
Das ist ganz cool, ja. Nee, ich bin so im Endspurt hier, Endspurt-Elternhaus. Ja. Und wird dann am Samstag das Auto vollladen und dann die Tür hinter mir zumachen und dann war's das.
Naja, vielleicht musst du noch mal zur Hausübergang.
Zum Verkauf, da muss ich aber zum Notar halt, ne?
Ja. Und wie war Odonien?
Odonien war schön, war kleiner als letztes Jahr, also signifikant kleiner.
Ja,
weil letztes Jahr waren ja so brutal viele Leute da, dass Ansgar, also der Chef da vom Odonien, hinterher meinte, du, ey, wenn das so weitergeht, dann nehmen wir ab nächstes Jahr aber Geld für die Getränke. Wir hatten 17 Kilo Köfte, die haben gut gereicht, also tatsächlich relativ lange, also waren nicht so. Weil letztes Jahr diese 20 Kilo, die waren irgendwie innerhalb einer Stunde weg. Und
schnell weg, ja.
Ja. Und diesmal haben sie echt ein paar Stunden, also 2-3 Stunden gereicht. Ich schätze mal, wenn so, wie viele Leute werden da gewesen sein, so über die Zeit mit Kommen und Gehen? 80 bestimmt aber auch. Also
wow,
schon ordentlich. Das
ist immer noch viel.
Letztes Jahr? Es wird 130, 140. Also es war unfassbar letztes Jahr.
Nein, das war doch nicht 140 Leute.
Doch, das waren weit über 100 Leute waren das letztes Jahr. Naja. Also du hast halt so dieses Kommen und Gehen, ne? Einige sind schon
um fünf
und so, ne? Also
ja. Aber trotzdem, also 100 hätte ich nicht gedacht.
Nee,
war letztes 100. Jahr vielleicht 80.
Nee.
Egal. Ich hab's nicht
gezählt. Nee, war schön. Ja. Was ganz witzig ist mir, dieses Jahr war ja, das war jetzt das 10. Jahr. Odonien. Mhm. Zweimal ist er ausgefallen in den Pestjahren. Wegen der Pest. Und irgendwann stand ich da und dachte so, die sind ja alle älter geworden.
Sowas. Also waren viele da, die alle 10 Jahre da waren?
Nee, aber irgendwie einfach so, ich hatte einfach immer so das Gefühl, dass der Altersdurchschnitt ist mit mir gewachsen.
Naja, klar.
Nee, war sehr nett.
Geh mal auf ein Rolling Stones Konzert.
Also wirklich, wirklich sehr nett. Wir haben nicht so viel Abfall gehabt wie letztes Mal. Also die letzten, also vor allem letztes und vorletztes Mal, da haben die Leute so viel Zeug mitgebracht, dass das dann doch nicht verkonsumiert wurde. Und diesmal war echt, echt gut. Also ich habe noch irgendwie so mir noch ein Fladenbrot mit nach Hause genommen, eine Dose Tomaten, also eine Packung Tomaten und ein Glas Senf. Was auch so ziemlich das Einzige ist, was ich hier zu essen habe.
Geil, Tomatenbrot mit Senf. Gibt's jetzt halt.
Genau, Tomatenbrot mit Senf. Bis das ist echt sehr lustig. Also das war ja letztes Mal schon so, dass ich erzählt habe, dass ich hier so in so einer Pseudo-Camping-Situation existieren würde. Und das ist jetzt halt noch krasser, weil ich habe halt noch weniger Zeug hier. Also ich hab halt einen Gaskocher und eine Bialetti. Das ist alles, was ich habe. Und zu dem Gaskocher gehört so ein halb Liter Metalltopf, wo du dann Wasser drin erwärmen kannst. Und darin mache ich mir dann halt Porridge. Also hier gibt es die ganze Zeit Porridge und Kaffee.
Oh Mann. Aber das ist doch bestimmt so ein Spaghetti-Bolognese-Automat nebenan.
Nee, das nicht, aber hier gibt es durchaus das ein oder andere Restaurant und Pizzeria. Einen sehr guten Türken haben wir hier.
Na super.
Also das ist alles kein Problem. Ich bin ja die ganze Zeit unterwegs, um noch irgendwie Sachen zu regeln und zu machen und nochmal mit der Ärztin meiner Eltern reden.
Und Bier trinken mit den Nachbarn.
Bier trinken mit den Nachbarn, der auch meinte, ich habe extra einen Kasten Kölsch für dich gekauft.
Für mich?
Sagt er zu mir, weil ich bin, so. Du bist der Einzige, der Kölsch trinkt. Sag ich, ja, jetzt mal einen Kasten Helles gekauft, hätte ich viel. Ach, echt? Aber ganz schön. Ja, die Vespa, ich habe hier noch eine Vespa. Mhm. Die lasse ich jetzt per Spedition nach Berlin schaffen. Da bin ich auch mal gespannt, was das dann wird. Und dann,
hast du denn da eine Garage oder irgendwas, wo du reinstecken kannst?
Auf eine Art. So. Also wir teilen uns mit 6 Leuten einen Tiefgaragenstellplatz in Kreuzberg.
Okay.
Und auf so ist halt so ein Autoplatz, da passen 6 Motorräder drauf. So, und da stehen unsere Motorräder. Unter anderem ist halt 1/6 davon mein Stellplatz. Da steht im Moment, also als ich im April abgehauen bin aus Berlin, habe ich meine Vespa da reingefahren, die ich in Berlin stelle. Ich habe in Berlin ja auch eine. Habe die da reingefahren, hab zu Kaspar, dem gehört der Stellplatz, also gehört zu seiner Wohnung, hab gesagt, also vor September hole ich dir garantiert nicht wieder raus. Und dann hat er da eine Plane drüber gemacht, ne, so eine Persenning irgendwie. Und irgendwie, ich glaube, im Mai oder so schickt er eine Nachricht so, in der Tiefgarage hat's gebrannt.
Oh.
Und irgendwie mehrere Autos gebrannt. Und
jetzt ist die Vespa eingeschweißt.
Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß nicht, wie verrußt das da ist, ob das alles noch funktioniert. Aber über der Vespa ist halt eine Plane. Das heißt, es könnte sein, dass mein Fahrzeug das einzige ist, was unbeschadet aus diesem ganzen Scheiß raus.
Achso, ich dachte, das wäre jetzt so Schrumpfplanen-mäßig.
Achso, nee, so dicht dran.
Shrinkwrap-Vespa.
Nee, um Gottes Willen. Nee, das nicht. Nee. Also ich meine, er hätte auch ein Foto geschickt von dem Alten, alles eingerußt und so, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls lässt das Landeskriminalamt da gerade keinen ran.
Ach so.
Weil die ermitteln halt, ne? Weil Tiefgaragenbrand. Und,
aber wenn das im Mai war, wie lange dauert das denn?
Ja, Monate. Da haben die wohl auch angekündigt, ja. Und also im Moment darf da keiner rein. Also die Hausverwaltung sagt halt auch, nee, du kommst hier nicht rein. Also, das heißt, ich hab da irgendwie, ja, ich habe eine Garage in Berlin, da steht jetzt auch einer meiner 2 Roller. So dass ich dann den Roller, den ich jetzt hier aus Haftstadt mitbringe oder mir bringen lasse, den kann ich halt vor die Haustür stellen und dann benutzen. So.
Ja.
Bis der andere wieder da ist und dann stelle ich die da rein oder wie auch immer. Also eigentlich habe ich überlegt, ich verkaufe eine von den beiden. Und weil mir an der, kennen Sie sich mit Vespas aus?
Nee, aber du hast mir das schon öfter erklärt mit den Backen, die Schlitze haben und.
Genau, also das, ja, die in Berlin steht, ist eine moderne 4-Takt-Vespa mit Automatikgetriebe. Und die ich hier stehen habe, das ist eine, die ist 8 Jahre alt, aus der letzten Generation, wo sie gebaut worden ist, eine 2-Takt-Vespa, die im Grunde so aussieht, wie in den 60er Jahren die Dinger auch ausgesehen haben schon. Mit so ein paar Modellpflege, tralala.
Und an der liegt dir was.
An der liegt mir was. Das macht mir halt auch Spaß, mit diesem 2-Takt-Ding rumzutuckern. So Das finde ich irgendwie ganz lustig. Ich habe echt überlegt, dass ich die 4-Takte einfach verkaufen werde jetzt. Oder zumindest versuchen zu verkaufen. Habe ich ja schon mal versucht.
Brauche ich aber einen Motorradführerschein für.
Dafür brauchst du einen Motorführerschein. Es ergeht folgender Aufruf. Also falls irgendjemand von euch eine 2016er Vespa GTS 300 Supersport kaufen will, Farbe ist matt Anthrazit. 16.000 Kilometer müsste die runter haben, 16 oder 16, also keine 20.000 Kilometer. Hat einen Sturzschaden, irgendein Arschloch hat mir das Ding ja umgeschmissen Anfang des Jahres. Aber sonst keinen Unfallschaden. Also sie hat halt irgendwie eine Beule und ein paar Schrammen an der Seitenbacke, also hinten an der Backe, wo der Motor halt drunter ist.
Wo die Schlitze drin sind.
Wo die Schlitze drin sind, genau. Ansonsten ist halt
Was hat das nochmal den Schlitzen auf sich?
Welche Schlitze überhaupt?
Ja, du hattest irgendwas erklärt, die hat diese Schlitze und andere haben irgendwie Wellenschlitze oder?
Nee.
Ich weiß das nicht mehr. Irgendwas
also, was ich erklärt. Habe, ist ich hab also gar nicht die,
zugehört.
Die
GTS, aber ich weiß noch, die Schlitze hatten irgendwas zu sagen.
Die GTS ist wassergekühlt. Also die ich hier habe, PX heißt die, das ist eine Vespa PX, die ist luftgekühlt. Die GTS ist wassergekühlt und die Luftauslässe vom Kühler, die sind im Beinschild. Das heißt, wenn du dir da so eine Schürze drüber machst, hast du vielleicht schon mal gesehen im Winter, dass so Rollerfahrer so eine Schürze über den Beinen haben, wie so eine Decke. Mhm. Dann bläst.
Die frieren einfach.
Dann bläst der Kühler, also dann bläst halt der Kühler seine Warmluft praktisch unter diese Decke. Das heißt, du sitzt wirklich im Warmen. Du brauchst nur eine warme Jacke und zu einem Helm. Das ist absolut wintertauglich, das Ding. Also
ich dachte, das ist, um den kalten Wind abzuhalten. Was ist, um den warmen Wind aufzufangen?
Nicht genau, beides sozusagen.
Ja.
Das ist ganz cool. Also, aber die würde ich verkaufen. Also, falls irgendwer hier aus der Hörerschaft echt Interesse an so einem Ding haben sollte, die werden so um die 4.500 Euro gehandelt. Aber angesichts dieses Sturzschadens, den zu reparieren, unfassbar viel kosten würde. Also ich habe in der Lackiererei gefragt, ja, dann müssen wir das abbauen, das auseinandernehmen, das muss weg, das und so. Und also 2.000.
Bei mobile.de gehen die für 6.000.
6.000?
Hm. Nee, 5.000, 6.000.
Baujahr 2016?
Weiß ich nicht.
Also neu kosten die 6,5 oder 7 oder sowas. Also ich lasse da wirklich mit mir reden. Also ich hätte gern 4.000, aber die kriege ich sowieso nicht. Und wer da mit mir verhandeln will, kann das gerne machen.
Es gibt keine 2016er.
Dann guck mal nach 15ern.
Da gibt es eine für 5.450. Oh. GTS 300 Supersport.
Ja. Ja. Vielleicht hört ja auch irgendein Nazi zu und will die haben, weil die Abkürzung, also vorne steht, ist halt GTS 300 SS.
Ach. Scheiße.
Das ist immer ein bisschen creepy. Es gab auch schon in den, ich glaube, 1960er Jahren gab es eine Vespa, die hieß SS.
Oh Mann.
Also, aber auch für Supersport. Ja, nee, aber die würde ich tatsächlich raushauen, weil was soll ich mit zwei Rollern? Das ist ja Quatsch.
Ja.
Mache ich mir zwar jeden Tag Sorgen, dass mir meine PX geklaut wird, aber die ist halt Vollkasko versichert und wenn sie dann geklaut werden sollte, so be it. Dann, ja.
Ja, ich war ja nicht in Odonien.
Ich weiß, einige haben nach dir gefragt.
Aber die wussten doch alle, dass ich nicht komme. Ich habe das auch sogar auf Mastodon geschrieben. Das haben sie alle nicht gelesen. Egal. Einer der Gründe dafür ist, dass das ganz schön weit weg ist. Mhm. Ein anderer Grund ist, wir haben Familienzuwachs bekommen. Ja.
Das ist ein uneheliches Kind, das auf einmal bei dir vor der Tür stand.
Genau. Papa. Klopf, klopf. Moin, ich wollte hier endlich mal einziehen.
Du bist mein Vater.
Nee, wir haben noch zwei Geschwister von Ivy dazu bekommen, also noch zwei Kitten.
Du hast jetzt drei Katzen?
Ja.
Alter, hast du mal Simpsons geguckt?
Nee.
Nicht,
ich bin jetzt aber so eine Cat Lady.
Crazy Cat Lady, die Frau, die immer irgendwie 30 Katzen unter ihrem Mantel hat und immer, wenn irgendwas ist, wirft die mit diesen Katzen und sagt, und sagt, und wirft Katzen.
Also Katzen geworfen habe ich auch schon, aber es sind ja nur drei, meine Güte. Also das Ding war, wir haben ja jetzt seit einem Jahr die Katze ungefähr. Und jetzt waren wir das erste Mal länger weg. Also der England-Urlaub, da waren wir 17 Tage nicht hier. So. Mhm. Und dann hatten wir natürlich Nachbarn und Freunde, die das hier ganz brav gemacht haben und die Katze gepflegt, gefüttert, Klo sauber gemacht haben. Und trotzdem hatten wir das Gefühl, eigentlich wäre es schöner, wenn dann hier noch jemand wäre, wenn die halt nicht alleine wäre. So, ne? Und ein Hund ist dann schwierig, halt, um den muss man sich viel mehr kümmern als um eine Katze. Also einfach noch irgendwie Katzen dazu. Und weil ich ja so ein Allergiemensch bin, ich habe eine Katzenhaarallergie.
Achso, das ist Expositionstherapie.
Ja.
Alles voller Katzen.
Also wir haben ja eine Russisch-Blau und Russisch-Blau hat halt relativ wenig von diesem Fell-D1-Protein im Speichel, gegen das man eigentlich allergisch ist. Mhm. Und haben wir halt zufällig dann gesehen, dass die gleiche Mutter, also Ivys Mutter, Lena, eine Katze namens Lena in Tosted, hat halt wieder Kitten bekommen und zwar vom gleichen Vater. Und dann dachte ich, okay, mit Ivy komme ich gut klar. Wir haben auch dieses antiallergische Futter nochmal gefunden, wo dieses Protein ist von Hühnereiweiß, die mit Katzen zusammen ist. Ist alles irgendwie komisch, aber vielleicht funktioniert's und ich komme halt mit Ivy gut klar, was so Allergie angeht. Dann haben wir halt gedacht, okay, holen wir halt noch eine Katze. Aber warum eigentlich nur eine? Warum nicht gleich zwei?
Crazy Cat.
The more, the merrier. Und also mehr werden es aber auch nicht. Also ist vollkommen klar. So, das war so
mehr Katzen.
Überlegung. Holen wir doch mal noch eine oder holen wir noch zwei? Sky hat dann gesagt, lass uns doch alle fünf nehmen. Also der Wurf waren halt fünf Katzen. Nee, das ist dann vielleicht doch irgendwie Wahnsinn. Und es ist echt interessant, weil Ivy einzugewöhnen, hier an uns zu gewöhnen, hat halt so 2-3 Tage gedauert und dann war sie halt zufrieden. So hat sie sich mit uns hier im Haus frei bewegt und sich streicheln lassen und gefressen und alles war gut. Diese beiden haben sich ja gegenseitig, das heißt, die brauchen uns gar nicht für Zuneigung oder so oder spielen. Das heißt, die haben irgendwie doppelt so lange gedauert. Also auch nur 4-5 Tage, aber es war irgendwie 3 Tage lang sind wir halt angefaucht worden, wenn wir uns genähert haben. Von diesen beiden Mini-Kitten, was irgendwie echt niedlich ist. Das ist halt irgendwie, man will sich dann auch.
Wie du dich freust und ich mag Katzen ja gar nicht. Ich denke, wie kann ich ihn noch dissen?
Nein, also, aber ja, und jetzt haben die beiden sich.
Kannst du die denn, weil du sagtest, du wirst ja 17 Tage weggegeben, und kannst du die einfach alleine lassen? So ein Food Dispenser irgendwie so automatisiert oder?
Nee, also das vielleicht. Es gibt auch so Katzenklos, die sich automatisch reinigen oder so. Aber das mochte ich gar nicht. Das wollten wir auch gar nicht. Also so ein Dispenser haben wir ja nicht.
So eine Höllenmaschine wie bei Zurück in die Zukunft Teil 1. Weißt du, so, denn das Hundefutter neben den Napf kippt, weil er falsch eingestellt ist.
Wir haben ja Freunde und Nachbarn, die hier sind und die kommen dann auch. Ist auch schöner, wenn einmal am Tag ein Mensch hier ist und irgendwie nachguckt und wenn die Katze dann gerade da ist, dann irgendwie auch mal streichelt. Und wir haben auch mehrfach die Nachricht bekommen, eure Katze ist massiv unterkuschelt. So, dann müssen wir noch so eine Kuschelmaschine hier hinstellen.
Gab's
so,
auch auf dem Camp, diese Elektrokatze. Hast du die mitgekriegt?
Hab ich nicht gesehen, ich war nicht auf dem Camp.
Achso, ne, da gab's, das war, wie hieß das Ding denn? Flat Cat, glaube ich, hieß das. Und das war so ein ich weiß gar nicht, ob das 3 oder 4 Segmente flaches, also im Grunde, das sah so ein bisschen aus wie, als hätten sie 3 Tafeln Ritter Sport mit Scharnieren aneinander gemacht und da ein Fell drumrum, ja? Und da, also und die Scharniere, das waren halt Aktuatoren, also die waren so motorbetriebene Scharniere. Und da drumrum ein Fell und irgendwie so irgendwie Berührungssensoren und irgendeine KI, die sich, also du konntest das Ding dann streicheln und dann hat das Ding angefangen, sich zu räkeln.
Und zu schnurren.
Und ja, das nicht, ich weiß gar nicht, hat es geschnurrt? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber das war total geil. Richtig. Das war so, also das hat, und je nachdem, wenn das mehr gestreichelt hat, hat es sich halt mehr geräkelt. Also es war echt cool. Flatcat, ich glaube Flatcat hieß das. Ich google das mal.
Witzig. Naja, zumindest, also jetzt ist halt die nächste große Herausforderung, also die sind erst eine gute Woche jetzt hier. Und was noch nicht geht, ist Ivy mit den Kitten zusammenbringen. Und das ist natürlich irgendwie bescheuert, weil wir haben die Kitten geholt, damit Ivy nicht allein ist, wenn wir mal nicht da sind. Ne? Also es kommt ja auch mal vor, dass irgendwie alle außer Haus sind, weil wir arbeiten und Sky in der Schule ist oder sonst was. Dann dachten wir, wäre halt schön, wenn hier irgendwie die Katzen sich gegenseitig haben, nicht nur im Urlaub. Aber Ivy hat halt voll keinen Bock. Also es ist halt ihr Haus, ihr Revier. Ihr gehört ja alles, kann alles tun. Und dann kommen da auf einmal fremde Katzen. Und ich meine, das war uns klar, wir wussten das vorher. Aber es ist halt irgendwie doch absurd, dass wir das gemacht haben. Weil
ja, Flat Cat wäre cooler.
Ja, hätte Ivy vielleicht auch nicht toll gefunden.
Soll ich mir nicht so anstellen.
Wir haben uns das überlegt, wir wollten das und jetzt haben wir das. Und sie sind sehr, sehr niedlich und ich poste Fotos von denen auf Mastodon.
Ich habe
auf Pixelfett. Eigentlich auf Pixelfett. Folgt mir auf Pixelfett. Verlasst Instagram.
Verlasst Instagram. Ja, Pixelfett ist irgendwie, stresst mich das total. Also vor allem dieser Client, den du mal empfohlen hattest.
Der hat sich jetzt umbenannt, ja.
Ja, vor allen Dingen, ich muss mich da jedes zweite Mal neu anmelden. Das hat mich sowas von genervt, dass ich das Ding runtergeschmissen hatte.
Quatsch,
echt? Wie hieß denn das?
Muss ich nicht. Das hieß Vernissage und das heißt jetzt. Lass mich kurz nachgucken. Impressia heißt das jetzt.
Impressia.
Impressia for Pixelfed ist aber das Gleiche.
Okay.
Ich finde das super. Also ich öffne die App häufiger als Instagram. Dabei kann Instagram jetzt HDR, wir hatten ja mal über HDR gesprochen, also Fotos mit Bereichen, die heller sind als weiß. Und Instagram kann das jetzt, also man kann das AVIF-Format hochladen, nicht JPEG, sondern AVIF. Und dann kann Instagram das HDR darstellen, aber nicht so, wie man es in Lightroom bearbeitet hat. Ein bisschen scheiße. Also ist noch nicht ganz so hell.
Fotos ist ein gutes Thema übrigens auch. Ja. Ich habe ein Problem. Also, auch hier wieder mit Endspurt Elternhaus. Ne? Ich habe hunderte Papierfotos von meinem Vater, die mein Vater alle gemacht hat. Das sind hunderte Papierfotos aus mehreren Jahrzehnten. Und die sind alle einsortiert in kleine Kisten. Und zwar so kleine Holzkisten mit so kleinen Trennbrettchen dazwischen. Und das ist, also wenn ich das alles in einen einzelnen Umzugskarton packe, ist der voll und man kann ihn kaum tragen. So, jetzt muss ich den Kram ja irgendwie bei mir in meine Wohnung mitnehmen, integrieren, lagern, weil ich will das, ich will die nicht wegwerfen. Wie sortiere ich diese Fotos aus den Holzkisten raus, behalte aber die Trennung, ne? Also diese, behalte aber irgendwie die Struktur dieser Sammlung bei. Also wo sortiere ich diese Fotos rein, dass es minimal sperrig ist? Ich habe gedacht,
Briefumschläge. Minimal sperrig, aber nicht durcheinander fliegt, also nicht einfach in den Karton werfen.
Genau, nicht einfach in den Karton werfen. Ich habe gedacht, Briefumschläge wären geil. Weil so ein C6-Briefumschlag, der ist, also die Fotos, je älter die sind, desto weiter sind die von 10x15 entfernt. Ne? Mhm. Also maximal 10x15, das passt in einen Briefumschlag. Aber das Problem ist, manchmal sind es 10 Fotos, manchmal sind es aber auch 30 Fotos und entsprechend dick. So. Das passt dann im normalen Briefumschlag so nicht mehr rein. Gibt es?
Dann nimmst du halt 3 Briefumschläge. Also nimmst halt so viele Briefumschläge, wie du brauchst für jede Sektion.
Ja, stimmt. Stimmt. So weit habe ich überhaupt nicht gedacht, ich Schwachkopf. Das soll vielleicht nicht wahr sein. Weil ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass mir irgendjemand, ich google mir schon irgendwie den Wolf, dass mir irgendjemand einen Tipp geben kann, also ob es auch diese C6-Umschläge mit so einer Falz gibt, dass die einfach dicker werden, wenn du mehr reinsteckst, weißt du? Aber sowas habe ich nirgendwo gefunden. C6
ist so ein Warnsendungsumschlag. Nee,
C6 ist Briefumschlag.
Ja, ja, aber also die mit Falz meinst du, sind so eigentlich so Warnversandtasche. Okay.
Ja, und bei Versandtasche finde ich halt auch nichts, was so klein ist, sondern die sind dann alle A5 und dann hast du halt wieder so einen riesen Püngel da rumliegen.
C6 Versandtasche. Manila Versandtasche C6, 13 Cent.
Zeig.
Erster Treffer,
ich guck mal. Versandtaschen C6.
Umschläge.com.
Umschläge.com. Das sieht bei mir nicht aus, weil ich Google gar nicht benutze.
Das ist aber nicht dicker. Das ist einfach nur ein brauner C6-Umschlag.
Achso, habe ich auch gelernt bei meiner Odyssee nach Umschlägen. Kraftpapier gibt es.
Ja, das ist Kraftpapier.
Gefällt mir. Ja, vielleicht Craft Paper, genau. Habe ich erzählt, ne, dass ich einen Brauer kennengelernt hatte aus Waakirchen. Der hat Craft Beer gemacht und hat halt Craft Beer genannt und fand das total lustig, so Wortspiel. Und die ganzen Bayern, ja, mei, das ist ein Starkbier, das trinke ich nicht. Das ist mit stark. Ja, aber es hat nur 5,
das ist gar kein Kraftbier.
Hat das doch wieder umbenannt, weil alle dachten, es wäre Starkbier. Nee, aber vielleicht hat er wirklich jemand, ich bin ein bisschen, was
ja,
ist
das? Nimm halt
ein bisschen
mehrere Umschläge, meine
ich. Ja, aber das finde ich halt doof. Ich finde das halt auch, das ist alles doof. Ist
du machst halt ein Klebeband um die
Umschläge rum. Ich kaufe mir morgen einfach 100 Briefumschläge und
Tesafilm.
Und nummeriere die halt. Ja.
Ja. Genau.
Ja, stimmt.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Oder so. Ja. Ich habe ab nächster Woche Strom von Tibber. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich zu Tibber wechseln möchte. Das ist Stromanbieter mit dynamischem Stromtarif. Und hatte dann aber nochmal geforscht. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, weil ab nächstem Jahr, ab 2025, muss jeder Stromanbieter in Deutschland auch einen dynamischen Tarif anbieten. Ne? Im Sinne von, wenn gerade, es ist nicht vorgeschrieben, wonach die sich richten, aber es ist halt, es muss einen dynamischen Stromtarif geben, wo es mal billiger, mal teurer ist. Und die meisten regeln das natürlich nach Angebot und Nachfrage. Also wenn gerade viel Strom nachgefragt wird, dann ist er teurer. So. Dann habe ich ein bisschen geforscht, so wie ist das mit meinem jetzigen Stromanbieter, Hamburg Energie. Ja, bieten wir auch schon an, ist auch schon auf der Homepage, aber nicht so richtig. Also kann man schon bestellen, aber noch nicht bekommen. Und so, und letztendlich habe ich herausgefunden, gilt aber nur für Stromkunden in Hamburg. So, ich wohne halt nicht in Hamburg, ich wohne halt außerhalb. Und man kann ja trotzdem Strom von Hamburg Energie kaufen, aber nicht diesen dynamischen Tarif. Den dynamischen Tarif kann man nur in Hamburg. So, und so machen das sehr viele Stromanbieter, dass sie jetzt zwar einen dynamischen Tarif anbieten, aber halt nur in Hintertupfing oder nur in irgendeinem begrenzten
Gebiet. Okay, verstehe. Und ja, wieso? Wir haben es doch im Angebot. 99% Netzabdeckung in der Bevölkerung.
Ja.
Tja, also, ja, das hat so keinen Empfang in Brandenburg. Ne?
Ja. Es ist halt irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Jetzt bin ich tatsächlich bei Tibber und freue mich schon, dass ich dann ab September kann ich dann mein Auto laden für, weiß nicht, mal 14, mal 16 Cent pro Kilowattstunde. Und dann wird es halt richtig billig, mit dem Elektroauto zu fahren. Und das ist gut. Das Einzige, was wirklich kompliziert war, war die Installation. Und also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich war wirklich überrascht. Ich habe ja, damit ich das überhaupt machen kann, einen neuen Stromzähler bekommen. Mhm. Also ich habe dann bei meinem Netzbetreiber irgendwie angerufen und gesagt, so hier, ich habe hier noch so einen Ferrari. Mit diesem Drehelement, was sich so dreht und ab und zu kommt rot vorbei. Den hatte ich noch und damit geht's nicht. Und man braucht halt was Moderneres. Und jetzt habe ich halt so einen Smart Meter. Also das gerade erst eingebaut, also wirklich auch nochmal nachfragen müssen. Ich hatte das irgendwie schon im Herbst angefragt, so ja, kommt dann irgendwie im Frühjahr, im Januar meldet sich jemand. Hat sich halt keiner gemeldet und habe ich irgendwann im Mai oder Juni angerufen. Und zwei Tage später hatte ich diesen Zähler. Also die hat mich einfach vergessen. Keine Ahnung. Und hat nicht mal was gekostet. Also die haben dann zwar gesagt so, ja, das kostet irgendwie, wenn man das selber haben will, 100 Euro oder 130 Euro. Und tatsächlich werden die aber eh ausgerollt. Und dann haben sie gesagt, so, wir wollten hier nur mal diesen Online-Bestellprozess ausprobieren. Ist egal, du kriegst halt keine Rechnung. So, kostet nichts. So. Und der ist halt ganz neu. Ne? Landesgeier, keine Ahnung was. Geysir, irgendwie heißt der komisch. Der Typ passt zum Glück auch zu Tibber. Also Tibber hat so eine Whitelist, welche passenden funktionieren mit Tibber und welche nicht. Mhm. Weil die halt dann die richtige Schnittstelle haben müssen. So, und meiner passt. Und dann habe ich mir noch so ein Tibber Pulse gekauft. Das ist ein Zusatzgerät, das braucht man nicht unbedingt, aber das misst dann quasi, liest halt die den aktuellen Stromverbrauch aus. Also ich kann jetzt live sehen, wie viel Strom ich verbrauche.
Wo live sehen? Am Zähler oder ach so?
Am Zähler sowieso, da kann man, ja, kann jeder.
Ja, klar, stimmt,
sehen.
Kann man ja.
Aber ich kann halt
lange in meinem
Handy habe ich eine App und ich verbrauche aktuell mit Rechner gelötet und alles, Internet. Mein Puls ist kaputt. Nee, da, 600 Watt? Wieso? Achso, die Spülmaschine läuft ebenfalls noch 300. So, mein Haus, unser Haushalt verbraucht jetzt gerade 688 Watt.
Weil ja, sowas hätte ich ja auch gerne, aber.
So, genau. Was mich echt verrückt gemacht hat, war, diesen Puls zu installieren. So, das ist halt so ein Zusatzgerät mit einem Infrarotsender und Lasergerät irgendwie. Und der muss dann an die richtige Stelle von dem Stromzähler gebappt werden. Also der Stromzähler hat eine Lichtschnittstelle. Gibt halt nicht erst 232, irgendwie Serial Bus oder sonst wie was oder Ethernet oder Bluetooth oder WLAN oder irgendwas, gibt's halt alles nicht, sondern es gibt Licht. So. Ja, tolle Idee. Das ist halt das neueste Gerät. Also es ist wirklich gerade installiert und ja, es hat Licht. Okay. Und
dann muss ja, aber es halt, es dürfte also schwer hackbar sein. Ich vermute mal, dass es darum geht, oder? Weil wenn du da Bluetooth sein. Hast, dann hast du halt, ne, dann stehen auf einmal komische Autos vor Tobi Bayers raus. Wieder der Blumenladen
hier. Auch das kann man ja sicher machen. Letztendlich ist da eine PIN. Ne? Du musst halt eine PIN eingeben. Ich könnte jetzt meine PIN verraten, weil man muss sowieso, also man muss mit einer Taschenlampe in diesen Lichtport rein blitzen, um ihn zu konfigurieren. Und tatsächlich muss man das auch, denn diese Schnittstelle ist PIN geschützt und man muss erst die PIN eingeben, bevor man dann die PIN quasi deaktivieren und das ständige Ein- und Auslesen aktivieren kann. So, und wie gibt man da jetzt die PIN ein?
Mit per Licht.
Ja, genau. Das heißt,
Taschenlampe. Du machst mit so viel früher, wie früher, wenn du ohne Wählscheibe wählen wolltest und auf die Gabel gehauen hast. Tak, tak, tak.
Genau. So,
Echt?
Also Licht an, Nein. aus, ah, ich bin jetzt mal im PIN-Modus und dann bist du bei der ersten Ziffer. An, aus, 1, an, aus, 2, an, aus, 3, an, aus. Scheiße, er hat's nicht gemerkt. An, aus, ah, nächste Ziffer. Nein, oh, wollte nicht so 3. So, und dann musst du warten, bis er einmal durch ist und alle 4 Ziffern irgendwie erwartet hat. Nee, aber 3000 ist die falsche PIN. Damit kommst du hier nicht rein. Okay, also nochmal wieder in den PIN-Modus. Ein, aus, 1, ein, aus, 2. So, und so musst du halt dann bis zur richtigen Ziffer, dann musst du stillhalten, bis er quasi die nächste Ziffer erwartet. Ein, aus, 1, ein. Also, und leider ist meine PIN hat halt 2 Ziffern, die über 5 sind. Und es hat ewig viele Versuche gedauert, bis ich dann, so, da hatte ich die PIN richtig eingegeben und dann bin ich in einem Modus, wo ich halt konfigurieren und auch auslesen kann. Also dann zeigt er mir auch auf dem Display den Verbrauch.
Ah, okay, du musst dann zum Konfigurieren nicht auch noch Licht an Licht ausmachen, sondern das geht dann.
Doch, du bist dann in einem Modus, wo du mehr Zugriff hast und kannst dann halt dir anzeigen lassen, wie viel habe ich in den letzten 7 Tagen verbraucht, wie viel habe ich in den letzten 365 Tagen verbraucht, bla bla bla. So, und dann machst du an, aus, solange bis du im Konfigurationsmodus bist.
Ja.
Und kannst dann halt sagen, mit einem langen Puls, dass die PIN nicht abgefragt werden soll. Ne? Das musst du halt machen, damit der Puls.
Damit du nicht jedes Mal vollkommen irre wirst.
Auch. Damit das Tibber-Ding, also ich letztendlich will sie eigentlich nur dann PIN-Zugriff
aber deaktivieren. Aber kann man dem Tibber-Ding nicht sagen, schick mal die PIN in Lichtblitzen dahin?
Ja, das habe ich auch gehofft. Oder mein Handy, vielleicht, wahrscheinlich gibt es eine App oder so, weil eigentlich musst du nur eine Taschenlampe programmieren und sagen, das ist meine PIN, jetzt gib die da bitte ein. Ja. nee, ging nicht. So, und bis ich verstanden habe, dass langer Puls nicht an aus bedeutet, und Leute, die jetzt irgendwie die Stille wegschneiden lassen aus dem Podcast, ich habe eben eine 2-Sekunden-Pause gemacht, das reicht nicht. Also du musst halt mehr als 5 Sekunden muss das Licht anhaben und da reinbrennen, damit er merkt, oh, das war jetzt ein langer Puls, jetzt will er mir irgendwas anderes, jetzt will er irgendwie das und das konfigurieren. So, und dann gibt's natürlich irgendwie eine Anleitung, wo per Flussdiagramm dargestellt ist, was passiert bei kurzem Puls, was passiert bei langem Puls.
Das haben sich Leute ausgedacht, die gedacht haben, T9 war noch nicht beschissen genug. Ne?
T9, ja, es hat mich völlig fertig gemacht und ich habe da eine halbe Stunde vor diesem, und das ist jetzt auch nicht der bequemste Ort in unserem also im Wohnzimmer ist das Ding nicht, sondern es ist halt in einer Abstellkammer und da ist kein Sessel davor, sondern du hängst irgendwie so halb 8 irgendwie in diesem dunklen Dings da und leuchtest da immer wieder rein, hast irgendwie einen Blick auf das Display von dem Scheißding. Es war die richtig bescheuerte Aktion. So, aber jetzt hängt mein Puls, Tibber-Puls da irgendwie dran und ich muss jetzt
nichts mehr. Der Puls auf 180.
Der Puls ist auf 688.
Und das kannst du ja noch nicht sagen, aber du hast ja, glaube ich, auch lange dich da rein gewühlt. Ist das nicht auch gefährlich, auf solche Weise seinen Strom abzurechnen? Weil es gibt ja auch Zeiten, in denen kostet Strom 3,80 oder so.
Na, das war ein Bug. Also es gab irgendwie mal einen Bug im Abrechnungssystem.
Das habe ich jetzt auch nur so gesagt.
Das stimmt. Also es gab mal eine Phase, wo irgendwie ein paar Stunden lang hat der Strom eben nicht 20, 30 Cent die Kilowattstunde gekostet, sondern irgendwie 3 Euro oder so ein Scheiß.
Ja, und wenn du genau in dem Moment das nicht mitkriegst und irgendwas. Und
das Auto lädst, dann ist das natürlich einmal kurz teuer. Ja. So.
Kannst du der Technik sagen, lad das Auto nur, wenn der Strom nicht mehr als 10 Cent kostet oder sowas?
Ja, genau. Und da gibt's so Plugins, also sind wirklich so Plugins für die App. Also in meiner Tibber-App auf dem Handy kann ich halt Power-Ups kann ich einrichten. Und da gibt's auch eine für den Skoda Enyaq, also für mein Auto. Mhm. Und das verbindet sich dann mit der Software von meinem Auto. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt auch in Tibber sehen, wie voll der Akku von meinem Auto ist. Und da gibt es Smart Charging. Der dann halt sagt, okay, sag einfach, wie viel Akku du mindestens drin haben willst und dann sorgen wir dafür, dass wir halt nur laden, wenn es billig ist. So richtig geschnallt habe ich es nicht, wie es konfiguriert wird. Und es funktioniert
mit Licht.
Also im Moment ist das Power-Up für den Enyaq kaputt.
Toll.
Kam auch schon in den Kommentaren, also in der Sendung, wo ich über Tibber gesprochen habe, hieß es, ja, aber Enyaq geht ja gerade gar nicht. Stimmt. Muss ich halt manuell, also selber smart sein. Mein Vorteil ist, dass ich relativ häufig Homeoffice mache und die Phase, wo der Strom am billigsten ist, ist meistens mittags. Ne? Also Strom ist am teuersten am frühen Vormittag, wenn alle aufstehen und sich Kaffee machen und abends, wenn alle nach Hause kommen und kochen und Waschmaschine anschmeißen und so. Es ist wirklich interessant. Ich dachte auch, der Industriestrom hat einen viel größeren Einfluss und ist dann auch mittags teuer, aber mittags ist es recht günstig und nachts ist halt auch nochmal günstig. Und dann hängt es halt davon ab, wie stark der Wind weht und wie doll die Sonne scheint und so. Ich kann ja mal eben gucken, wie es denn heute so war. Nee, das ist der Verbrauch. Aktuell kostet die Kilowattstunde 43 Cent. Also das ist der teuerste Preis. Das ist
ordentlich,
ja. Ja, auch teurer als bei meinem bisherigen Anbieter. Heute Nacht kostet er 26 Cent und morgen Mittag 17 Cent. So, ich hatte aber auch letzte Woche Phasen, da kostete der Strom 14 Cent. Und das Witzige ist, 16 Cent davon sind Gebühren. Also Tilbag kriegt natürlich was ab, Gebühren, Steuern und sowas. Und der Börsenstrompreis vorgestern war halt negativ, so dass ich dann also weniger als die 16 Cent, die Tilbag bekommt, bezahlen musste für meinen Strom. Ja, und ich kann das locker so einrichten, dass ich jetzt halt für 16 bis 20 Cent pro Kilowattstunde mein Auto lade und nicht mehr so teuer, wie ich es vorher hatte.
Ja, cool eigentlich. Also eigentlich wirklich, also eigentlich hätte ich sowas gerne. Ich lade mein Auto nicht, ich verbrauche vergleichsweise wenig Strom.
Das Auto ist unser größter Stromverbraucher. Und die Sauna vielleicht noch, aber die ist nicht so oft an. Ja. Und das kann ich halt super easy einrichten, dass das ich jetzt weniger für meinen Strom bezahle als vorher. Und ich darf trotzdem noch irgendwie morgens die Waschmaschine einstellen. Und
ich habe auch einen neuen Zähler. Irgendjemand hat mir, letztes Jahr haben sie mir einen neuen Zähler eingebaut. Ich weiß aber gar nicht, ob das auch so ein Smart Meter ist, ehrlich gesagt.
Mal gucken, was das für einer ist.
Und dann das ist unten im Keller. Ich komme da überhaupt nicht rein. Also das ist so ein Massending, also so der Elektroraum, da sind die alle
dran. Wieso kommst du da nicht rein? Du musst doch deinen
Strom abwickeln. Ich muss dem Hausmeister sagen, ich möchte da bitte rein, geben Sie mal einen Schlüssel. Dann kommt der Hausmeister und gibt mir den Schlüssel und dann kann ich da rein. Das ist mir jetzt viel zu aufwendig. Ist ein bisschen zu anstrengend. Aber irgendwie fände ich das halt ganz sexy, so seinen Strom da wirklich mit dem Markt mitlaufen zu lassen, den Strompreis.
Weil das letztendlich ist eben auch
netzdienlich, ne? Also was zahle ich dann ab Januar? Also im Moment zahle ich sehr viel. Ab Januar bin ich dann bei einem echten Ökostromanbieter und nicht mehr bei Lichtblick. Und ich glaube, da zahle ich dann, ich glaube, ich wollte im Moment 38 Cent haben oder sowas. Was okay ist, ne? Ich beklag mich nicht, aber ja, ich verbrauche meinen Strom halt auch in der Regel irgendwie zwischen 10 und 18 Uhr. So. Dafür brauche ich am meisten Strom. Dadurch, dass ich Homeoffice mache. Das heißt, meine Waschmaschine läuft mittags.
Super. Also, und das ist ja.
Wenn ich so ein Abrechnungsmodell hätte, wäre es super.
Es ist auch so super, denn das, was du da tust, ist ja netzdienlich. Das Problem ist ja, wenn meinetwegen alle in einer Kommune Elektroautos kaufen und alle kommen abends um 18 Uhr von der Arbeit nach Hause und schließen alle gleichzeitig ihr Auto an die Wallbox an, weil hier bei uns im Dorf natürlich alle eine Wallbox dann haben. Und dann zieht das ganze Dorf halt auf einmal irgendwie 17 Megawatt Strom und die müssen irgendwo herkommen. Und wenn sie den ganzen Tag über nicht gebraucht werden, ist es halt doof, wenn es immer diese Wellen
Lastspitzen gibt.
So, und fürs Netz ist es halt viel, viel besser, wenn das sich gut verteilt. So, und wenn dann auch die Software dafür sorgt, also wenn das ENIAC Power-Up dann irgendwann mal wieder heile ist, dann muss ich mich halt nicht mehr drum kümmern. Und dann wird halt geladen, wenn es gerade netzdienlich ist, wenn der Strom gerade über ist und sowieso eigentlich weg soll und wir dafür nicht jetzt irgendwie ein Kraftwerk runterfahren. Weil es ist ja auch, nachts werden ja auch die ganzen Windkraftanlagen ausgemacht, weil einfach zu viel Strom im Netz ist und es halt leichter ist, die Windkraftanlage auszumachen, als ein Gaskraftwerk runterzufahren oder so. So, ja, wenn wir das einfach ein bisschen besser verteilen könnten, wäre schon sehr hilfreich.
Ich habe auch kein Elektroauto. Also ist, wie gesagt, ich hätte halt gerne ein Elektroauto. Ich hätte so gerne ein Elektroauto. Verdammt.
Du brauchst doch gar kein Auto.
Nee, aber das ist ja das Problem. Sonst hätte ich ja längst ein Elektro. Und hätte ich auch nicht, weil ich überhaupt kein Geld für. Aber im Prinzip, also das Prinzip, mir geht es ums Prinzip.
Boah.
Naja.
Soll ich dir noch ein Fuck-up erzählen?
Wie Fuck-up? Wieso Fuck-up? Ich denke, das ist doch gut, Tibber.
Also es hat jetzt funktioniert, aber die Installation war ein Fuck-up. Also das war echt so, wollt ihr mich verarschen? Also warum? Ich habe mich natürlich auch ein bisschen doof angestellt und die Anleitung nur so überflogen. Ich hätte sie halt genau studieren müssen, aber ich mag das nicht. Also ich lese eigentlich gar keine Anleitung von irgendwas.
Nee, das soll gefälligst so gebaut sein, dass man die Anleitung nicht lesen muss.
Dass das irgendwie sich erschließt. Ja, diese Lichtschnittstelle von dem Stromzähler, echt, ich verrückt gemacht. Ich war beim Arzt, aus einem ganz anderen Grund, aber ich habe dann noch erwähnt, ich habe manchmal so ein Kribbeln in den Fingern, also im kleinen und im Ringfinger. Morgens, wenn ich aufwache oder nachts oder so, und dann schläft mir so die Hand ein. Und dann sagt er, Verdacht auf, ich muss mal eben auf meinen Überweisungsschein gucken, ulnares Rinnensyndrom, Verdacht auf Urinal. Das heißt Ulnares-Rinnen-Syndrom. Und das ist so ähnlich wie
Karpal. Ulnares-Rinnen-Syndrom klingt auch irgendwie so ein bisschen, als wäre es ein Name.
immer dieses Gendern.
Ulnares-Rinnen-Syndrom.
Ja, das ist wie Karpaltunnel-Syndrom, nur ist das halt für den Nerv, der zu Daumen, Zeiger und Mittelfinger führt. Und der Ulnaris-Nerv geht dann halt irgendwie zu Ring- und Kleinfinger.
Die Ulnarissinnen sind ein ganz alter katholischer Orden.
Ja, so ähnlich wie die Spurinnen.
Genau, Spurillen meinst du, das sind die Spurillen.
Spurillen und Spurinnen.
Spurillen, Spurinnen und Ulnarissinnen.
Ulnarinnen.
Ulnarissinnen. Das ist ein Ulnarissinnen-Kloster.
So, sagt der Hausarzt, ja, musst du mal zum Neurologen und einmal den Nerv durchtesten lassen, ob da noch genug Datenflusskapazität ist, ob da irgendwie die Leitung frei
ist. Ist das neurodegenerativ? Also wird das dann auch schlimmer und dann irgendwann kannst du die ganze Hand nicht mehr bewegen und so?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Älter werden ist schlimm, oder? Ich meine, ich sag mal, das ist total schlimm.
Irgendwann reden wir auch nur noch über Gesundheitssachen. Ich habe auch noch eine Gesundheitssache über Trabekel.
Trabekel?
Ja, nee, lass mich zuerst das mit dem Neurologen erzählen, weil es ist lustig, weil ich habe natürlich in Buchholz gibt es einen Neurologen, große Praxis, habe ich angerufen, hallo, ich hätte gerne einen Termin, ja, Wahnsinn, schon mal bei uns, ja, aber beim Psychiater und nicht beim Neurologen, ja, nee, dann geht das nicht, dann können wir sie nicht aufnehmen. Ich so, was?
Unglaublich, ne?
Was soll denn das?
Ja, so. Ja, ich habe das auch gerade, ich finde keinen Dermatologen in Berlin, der mich aufnimmt, jedenfalls keinen irgendwie in einem Umkreis von, ich muss nicht länger als 20 Minuten fahren oder so.
Ja. Okay, so, und dann sagt er, es sei denn, Sie haben so einen Überweisungscode, dann können Sie über die 11.6, 11.7 sich einen Termin holen. Da stellen wir ab und zu welche ein.
Super.
Super, dankeschön.
Was ist das mit dem
Facharzt? Gehe ich wieder zum Arzt und sage, hier, ich hätte gerne so einen Überweisungscode. Ja, kein Problem, dann habe ich so einen Aufkleber gekriegt mit dem Code. 11.6, 11.7 angerufen, es war noch vor dem Urlaub. Und da ist einer frei, aber erst irgendwie dann Anfang August. Dann sage ich, nee, da bin ich gerade im Urlaub. Ja, nee, dann rufen Sie mal nach dem Urlaub wieder an. Ich so, okay. Ruf nach dem Urlaub wieder an. Ja, nee, also der Überweisungscode ist jetzt ungültig. Der hält immer nur 7 Tage. Danke, das hätte ich mir auch vorher sagen können. Dann musste ich halt beim Hausarzt anrufen. Mhm. Also erstmal 11.6, 11.7, 7 Minuten warten, geht eigentlich. Aber die Warteschleifmusik ist furchtbar. Und dann, ja, ist ungültig, rufen wir beim Hausarzt an. Rufe ich beim Hausarzt an. Hallo, ich hätte gerne einen neuen Überweisungscode. Ja, da brauchen Sie eine neue Überweisung. Nee, nur den Code. Und den können Sie mir auch telefonisch durchsagen, hat er bei 11.6, 11.7 gesagt. Ach echt? Ja gut, dann hole ich mir so einen Aufkleber und lese das vor. Und dann habe ich es mir aufgeschrieben, nochmal vergewissert, das sind halt so 12-stelliger Code ist das, alphanumerisch. Und dann rufe ich wieder F6, F7 an, wieder 7 Minuten Warteschleife, wieder diese furchtbare Musik. Das ist so ein bisschen Jazz-Gitarre, aber immer, wenn die Melodie losgeht, bricht er ab und sagt, bitte warten Sie noch einen Moment. Ja, also wirklich alle 12 Sekunden oder so. haben Sie bitte noch einen kleinen Moment Geduld und dann fängt die Musik von vorne an, anstatt dass sie dann weiter... Ist furchtbar. Gut, bin ich wieder durchgekommen, wieder so eine genervte Person. Tatsächlich die gleiche wie beim ersten Mal. So gelangweilt, bitte sagen Sie Ihren Code, bitte sagen Sie Ihre... Kreditkartennummer wollte ich gerade sagen. Wie heißt das? Postleitzahl? Gently fold the nose. So, und dann lese ich den neuen Code vor, sagt sie, ja, der ist jetzt ungültig. Das tut mir jetzt leid. Sie hatten noch eben schon diesen abgelaufenen, aber das ist ungültig. Ich so, jetzt sind Sie sicher, dass ich alles richtig verstanden habe? Lese nochmal vor, das ist eine neue, das also bla. Mhm. Nee, da muss ich das wohl falsch verstanden haben. Also rufe ich wieder beim Hausarzt an. Und habe da eine andere Sprechstundenhilfe am Apparat. Ja, der steht in meiner Akte. Den hat die Kollegin in meine Akte geschrieben. Das hatte sie mir zum Glück gesagt, weil der Code war schon vernichtet. Den darf man ja immer nur einmal rausreichen. So. Ah, dann gucke ich in der Akte nach. Und dann liest sie mir den nochmal vor. Und dann habe ich halt ein B aufgeschrieben, wo ein P dran war. Ne? Und ich hatte sogar irgendwie, ist das ein Peter oder eine Bertha? Ja, so. Okay, habe ich falsch verstanden. So, und dann im zweiten Viererblock war dann ein S statt einer 5. Also 2 Fehler. Ich habe mich immer echt das abgefahren. So. Und habe nochmal extra dann nachgefragt, sind Sie sicher, dass es ein S ist und keine 5? Die Kollegin hatte 5 gesagt, nö, das ist schon ein S. So. Und gut, habe ich halt wieder F6, F7 angerufen, war diesmal dann aber eine andere Person irgendwie nach 8 Minuten Horrorwarteschleife dran. Sagt, gebe ich wieder den Code durch, habe gesagt, ich hoffe, der ist jetzt richtig. Nee, ist ungültig.
Und ich sage, das kann doch nicht angehen. Ich habe da, muss ich noch mal, probieren Sie doch mal bitte eine 5 statt ein S an der Stelle. Ja, jetzt geht's. Ich so, oh Gott, ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Also ich hatte wirklich extra noch mal nachgefragt. Sind Sie sich ganz sicher,
dass das ist, das ist dieser Fachkräftemangel, ne?
Es ist echt unglaublich. Naja, so, und dann kommt's nach der Aktion. Ja, ich guck mal hier im System, Postleitzahl, Karkensdorf, ja, Umkreis 20 Kilometer, Umkreis 100, Umkreis 50 Kilometer, Umkreis 100. Wir hätten einen Termin in Stolpe oder irgendwie, nee, Stur, in Stur, also hinter Bremen. Das ja, ey, ist irgendwie das ist wirklich auch, anderthalb Stunden Fahrt.
Das ist sowas von zum Kotzen. Ich frage mich wirklich.
Das da soll dann mein Neurologe sein, der mich in der Kartei hat, wo ich dann öfter mal hinfahre, weil irgendwas mit meiner
Das Schlimme
Urinaris-Rinne ist.
Das Schlimme ist halt, ich habe das halt versucht. Also
Urinalrinne.
Letzte Woche Alter. Rief das Heim meiner Eltern an und sagte, können Sie mal für Ihren Vater einen Termin beim Dermatologen machen? Oh. Ich, ja, alles klar, mache ich. Letzte Woche, ja, der Dermatologentermin für meinen 85 Jahre alten Vater. Ich weiß nicht mehr, ob der den überhaupt erlebt. Mitte Januar ist der. Mitte Januar. Alle anderen, da haben überhaupt keine neuen Patienten. Wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Tut mir leid. Und dann habe ich gedacht, zum Dermatologen könnte ich ja auch mal. Ja. Und habe dann halt wirklich, rumtelefoniert. Und dann diese komische Doktorlip-Scheiße, die kannst du ja überhaupt in der Pfeife rauchen. Ja. Klickst auf nur Kassenärzte anzeigen. Zeigt dir das Ding nur Privatärzte an. Schaltest es halt aus, zeigt es auch nur Privatärzte. Also das ist irgendwie das ist völliger Scheiß. Und das Schlimme ist halt echt, und dann hast du so, dann kannst du dir einen Termin klicken, ne? Ah ja, da ist ein Termin im Oktober oder sowas, dann nehme ich den. Und dann sollst du anklicken, was du möchtest. Und dann sagst du ja, Neupatient. Und dann kommt ein Screen, der sagt, Terminvergabe ist leider nicht möglich, bitte suchen Sie sich einen anderen Termin. Das heißt, und dann habe ich das Gleiche nochmal gemacht, die gleichen Schritte nochmal, und habe nicht gesagt, Aufnahme Kassenpatient, also habe gesagt, Privatpatient, Aufnahme Neupatient, ja, kommen Sie vorbei. Arschlochärzte, ehrlich. Diese private Krankenversicherung, das gehört sowas von abgeschafft, ehrlich.
Ja, das wäre echt gut.
Das ist echt schlimm. Und ich weiß es auch nicht, ich bin mal gespannt, ob ich noch irgendwie einen Dermatologen finde, der mir vielleicht irgendwie dieses Jahr noch einen Termin gibt oder so. Das ist echt, Entschuldigung, ich reg mich schon wieder auf.
Irgendwann müssen wir mit dem Hautkrebs einfach leben.
Ja, das ist doch, was soll denn das? Ich meine, ne?
Ja.
Also ich kann ja sogar noch, also mein Trick ist ja, dadurch, dass ich Freiberufler bin, rufe ich halt an und sage, geben Sie mir einfach den nächsten freien Termin. Egal, ich versuche halt alle meine anderen Termine drumherum zu bauen, wir kriegen das schon hin. So.
Ja.
Aber wenn du normal berufstätig bist, ja.
Die liegen ja auch meist weit genug in der Zukunft, sodass man sich das da rumlegen kann. Ne? Und wenn ich jetzt schon weiß, dass im November ein Termin ist, also ich habe auch einige Termine jetzt schon im Oktober und November für verschiedene Fachärzte. Und das ist dann kein Problem. Wenn ich das so früh genug weiß, dann trage ich das in meinen Firmenkalender ein, hier bin ich geblockt mit An- und Abreise drumherum und dann passt das schon irgendwie.
Genau.
So. Aber das ist also. Aber wenn man mal was Dringenderes bräuchte.
Ja, naja, es gibt ja dann, angeblich gibt es ja diese Akutsprechstunden, wo man dann einfach da reinrauschen kann. Ah. Aber ich will halt einfach nur mal gucken, weil ich ja so viele Leberflecken habe. Ist ja vielleicht ganz sinnvoll, sich da mal so screenen zu lassen oder so.
Ja, aber, ja. Eigentlich alle 2 Jahre. Ich war auch vor 10 Jahren zuletzt da.
Ja, ich auch. Wenn nicht vor 20. Aber keine Ahnung.
Zumindest habe ich eine Woche später nochmal wieder bei F7 angerufen. Zum Glück war der Code noch gültig. Die hatten ja 7 Tage gesagt, bitte rufen Sie spätestens am Mittwoch wieder an. Ich habe dann Mittwoch gepennt und am Donnerstag angerufen, so, hoffentlich gilt mein Code noch. Ja, gilt noch. Und oh, ich habe einen in Lüneburg. Und jetzt muss ich halt im November oder wann das ist, irgendwann habe ich einen Termin in Lüneburg.
Wie weit ist das?
Ist so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto.
Eigentlich müssten diese Fahrtkosten und die Verdienstausfallkosten den lokalen Ärzten in Rechnung gestellt werden, weil die dich zwingen, solche Touren zu machen.
Und dann musst du aber außerdem noch am nächsten Tag, also erstmal kriegst du dann noch eine E-Mail von 116, 117 und musst das bestätigen. Mhm. Und dann musst du am nächsten Tag noch in der Praxis anrufen und sagen, ich habe über 116, 117 einen Termin bei Ihnen bekommen. Ah ja, dann wollen wir das mal überprüfen. Und dann ist es erst final.
So, da musst du
was machst du, wenn du an dem Tag nicht durchkommst?
Und da jemanden ans Telefon kriegen, genau. Weil das ist ja das Nächste. Ärzte kriegst ja nie ins Telefon.
Ja. Oh Mann, ey. Also, kann ich auch nach England ziehen. Habe ich das nicht letzte Episode gesagt, dass man nicht nach England ziehen kann wegen des Gesundheitssystems?
Mhm. Ja, also, und jetzt stell dir mal vor, noch schlimmer als bei uns. Also das finde ich so, weißt du, also dass du so einen
Facharzttermin hast. Ja, das macht ja auch keinen Unterschied mehr. Also es ist dann irgendwie, dann hat man halt ein schlechtes Gesundheitssystem.
Ja.
Wahrscheinlich hat man ein gutes Gesundheitssystem, wenn du Millionär in Dubai bist oder so.
Nö, dann hast du auch in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem. Du musst nur selbst zahlen. Du musst einfach nur mehr Kohle auf den Tisch legen. Dann kriegst du von den Ärzten jeden Termin, den du haben willst.
Das macht
ich war lang genug privat versichert, um das beurteilen zu können. Also das ist echt.
Das ist immer noch so. Ja, falls hier Privatpatienten oder wenn hier Ärzte in der Hörerschaft sind, dann schreib's mal in die Kommentare.
Das wäre ganz gut. Wie gesagt, wenn du bei Dr. Lipp guckst, ne, und versuchst als Kassenpatient einen Termin zu kriegen, kriegst du ihn nicht. Als Privatpatient kriegst du ihn. Also das ist heute immer noch so.
Naja, wo ich wirklich gut versorgt bin, ist mein Augenarzt. Mhm. Das hatte ich auch erzählt, ne, dass ich bei der Optikerin war, eine neue Brille geholt habe. Und die hat dann, die machen ja immer nochmal einen Sehtest, um sicherzustellen, jetzt irgendwie haben sich die Werte geändert und so. Mhm. Und die hat dann gefragt, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal beim Augenarzt? Weil mit Ihrer Sehstärke, das ist ja quasi, was Netzhautablösung angeht und so, die gefährlichste Sehstärke. Ne, minus 1 ist nicht schlimm, minus 4 ist schlimm, minus 8 geht wieder. So, ja, 4,5. Sie sagt, nee, also mit der Sehstärke sollten Sie alle 2 Jahre zum Augenarzt und kontrollieren, so ob alles in Ordnung ist. Ja, und das war mein Glück, weil dann bin ich zum Augenarzt und die haben dann gefragt, möchten Sie auch Augeninnendruck messen? Es kostet leider 25 Euro, Sie haben einen zu hohen Augeninnendruck, dann ist das nächste Mal kostenlos.
Ah ja, das ist schön.
Dann sage ich, na gut, dann werfe ich halt mal 25 Euro ein und gucke und hatte halt tatsächlich zu hohen Augeninnendruck. Oh, wie schön, dann ist ja nächstes Mal kostenlos. Ich so, nee, ist ja vielleicht nicht so schön, wenn er zu hoch ist, oder?
Genau.
Naja, gut. So, dann haben wir das ein Jahr lang beobachtet, alle 3 Monate nachgemessen.
Und was macht man da, außer das Beobachten? Also
gibt's er hat als erstes gefragt, haben Sie vielleicht auch zu hohen Blutdruck? Und das war der Zeitpunkt, wo ich auch erfahren hatte, ja, mein Blutdruck ist zu hoch.
Ah, okay.
Das habe ich ja übers Blutspenden gelernt, war mir vorher auch nicht bekannt. Und jetzt ist mein Blutdruck halt richtig eingestellt und der Augeninnendruck war immer noch zu hoch. So, und da kann man verschiedene Sachen machen. Man kann medikamentös oder mit Tropfen oder so was machen. Und er hat aber gesagt, ich empfehle Ihnen eine Lasertherapie, die heißt SLT. Nachgucken, was das heißt. SLT, Laser, selektive Lasertrabekuloplastik.
Trabekuloplastik, sehr schön. Selektive Lasertrabekuloplastik. Ja, okay.
Genau.
Was habe ich eben gesagt? Im Ulnarissinnenkloster. Das ist der Sendungstitel.
Und das hat er mir empfohlen. Selektive Lasertrabekuloplastik im Ulnarissenkloster.
Ja, okay. Ist doof, ne?
Hast du auch nicht was zu lesen? Naja, weiß ich nicht. Ist ja vielleicht so SEO-technisch ganz interessant, was dann wohl passiert. Ja, das hat er mir erklärt im Sinne von, also am Auge, da ist halt Wasser drin oder so eine Flüssigkeit drin. Im Wesentlichen Wasser und so Krams. Und das wird halt ständig nachproduziert und das läuft halt ab.
Ja.
So. Und der Abfluss, das ist halt so ein Trabekelwerk.
Ein Trabekelwerk.
Also, ja, es ist halt so kleine Bälkchen, irgendwie so eine Netzstruktur. Und das nennt sich da dann irgendwie Trabekelwerk.
Ist das so, ist das so wie so eine Traverse in der Konzerthalle?
Ja, aber ganz viele und über Kreuz.
Okay.
Also kannst du eigentlich Netz, er hätte auch Netz sagen können.
Aber ja, aber dann
das. Am Auge mit Netzhaut und so.
Ja, du musst ja einen Berufsstand, der sich gegenseitig, obwohl sie nicht miteinander arbeiten, mit Herr Kollege ansprechen. Da brauchst du nicht zu erwarten, dass die irgendwie so sprechen, dass alle sie verstehen, oder?
Also es geht ums Auge und da wäre Netz vielleicht schwierig gewesen wegen Netzhaut. Und es ist halt nicht die Netzhaut, sondern eben eine Netzstruktur, die sich Trabekelwerk nennt und wo halt die Augeninnenflüssigkeit abläuft, sozusagen, wenn der Druck zu hoch ist. So, und die sei verstopft. Mein Trabekelwerk ist vergriesknaddelt. Und er meint, früher hat man das mit einem stärkeren Laser kleingeschossen sozusagen, so dass sich das zusammenzieht, also so quasi verbrutzelt und dann zusammenzieht und dadurch strafft. Und dadurch kann das Wasser wieder besser abfließen. Das ist aber nicht SLT, sondern GLT oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Und mit SLT nimmt man sanftere Laser. Also nicht so hohe, nicht so viel Energie.
Sanfte
und Laser, klopft da quasi nur gegen. Und es ist wie so ein Teppichklopfer, klopft er mein Trabekelwerk sauber sozusagen.
Also mit anderen Worten, du kriegst das Auge versohlt, aber auf Rezept.
Ja. Und das zahlt sogar die Kasse. Total gut. Naja, und da hatte ich jetzt meinen ersten Termin. Und hat er mir irgendwie mit so einem grünen Laser ins Auge reingeschossen. So ein bisschen gruselig, weil man kriegt vorher Augentropfen zur Betäubung.
Ich hatte da also mal nicht, die Thrombose. Was glaubst du, was sie mir alles ins Auge geschüttet haben vor dieser, ich habe eine Spritze also in den Augapfel gekriegt damals. Und davor haben die mir also irgendwie drei verschiedene Betäubungsdinger. Das war echt so, ich habe so, mein Auge platzt und nein, jetzt ist es weg. Ich habe kein Auge mehr.
Nee, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Aber er hat mir dann quasi einen so einen Glaskörper aufs Auge draufgesetzt und ich habe das nicht gemerkt. Mhm. Also du spürst halt nichts.
Ich auch, bei mir genauso. Und bei mir dieser Glaskörper
hat dann Auge auf mein Ohrläppchen und dann blitz, blitz, blitz und dann war fertig.
Okay. Nee, dieses Okular, was er da draufgesetzt hat, dann noch ein Loch und da steckt er die Spritze durch.
Zumindest war ich nächsten Tag da zum Testen und schwupps war mein Augeninnendruck unter dem Höchstwert.
Und also, da bleibt der jetzt auch oder ist das?
Also angeblich hält das ein paar Jahre und dann kann man es halt wieder machen. Also diese andere Lasergeschichte kann man halt nur einmal machen, dann ist da alles verknitzelt. Mhm. Und diese selektive Lasertrabekuloplastik kann man wohl alle paar Jahre mal wiederholen. Und dann ist gut. So, und ich habe keine Ahnung, was das für eine Einheit ist, aber 20 ist die Schwelle. Also ab 20 gilt dein Augeninnendruck als zu hoch. 20 irgendwas. Das ist
ein bisschen wie bei russischen Geigerzählern damals Tschernobyl.
Bar oder so?
Wie viel ist es? Wie viel Strahlung ist es?
20 Bar?
20. Ja, 20 was? Nein, alles ist
in bester Ordnung. Keine Ahnung, was.
Der Papa schläft halt nur.
Nee, Millibar kann ja auch nicht sein, da würde ich ja implodieren wahrscheinlich. 20 über Außendruck. Ich glaub, vielleicht ist es eine Differenz, wer weiß das schon. So, irgendwer wird es wissen.
Becquerel.
So, und es soll halt unter 20 sein und bei mir war er immer so bei 22, 23. Es ist nicht viel zu hoch. Also ich hatte jetzt noch keinen grünen oder grauen Star. Also es war noch kein Glaukom oder was weiß ich was für eine Krankheit. Aber es war halt so auf dem Wege dahin. Und wenn man dann nichts macht, dann entwickelt sich das dahin und dann bist du irgendwann blind und dann ist alles doof. Deswegen lieber mal Teppich ausklopfen. So, und dann am nächsten Tag war er halt auf 18. Und ja, super. Und das hat halt nur ein halbes Auge gemacht. Also nur rechts und nur unten. So, und jetzt habe ich in einem Monat habe ich einen Termin für nur links und nur unten. Und dann können wir nächstes Jahr rechts oben und links oben machen. Und dann sollte alles gut sein.
Okay.
Für ein paar Jahre.
Du wirst ja berichten.
Sehr, sehr interessant. Also.
Ich habe übrigens noch eine Produktempfehlung. Habe ich auch noch. Produkt empfehlen. Ich habe ja so Probleme mit dem Zahnfleisch.
Was für ein Trabekuloplastik
verkaufen. Genau. Nee, ich habe ja so Probleme mit dem Zahnfleisch. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich ja richtig Parodontitis gehabt und musste da auch so einer Sonderbehandlung unterzogen werden, was auch irgendwie eklig war alles. Und aber am besten funktionieren für mich und mein Zahnfleisch. Du und dein Zahnfleisch funktionieren diese Schallzahnbürsten. Also die machen nichts mit Schall, sondern da ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht machen die auch irgendwie Ultraschall. Halt. Aber du hast halt das ist halt so ein normaler Zahnbürstenkopf auf einer Elektrozahnbürste und das schwingt aber extrem viel irgendwie, weil die da irgendwie Infraschall reinmachen. Nee. Und da habe ich halt so eine ganz tolle, so mit Andrucksensor und schieß mich tot. Und die habe ich natürlich zu Hause vergessen, als ich hierher gefahren bin. Dachte, shit, jetzt, was weiß ich denn jetzt für eine Zahnbürste? Bin in den in den Drogeriediscounter gegangen, also einen der großen Drogeriediscounter, und habe mir einfach von deren Eigenmarke so eine Schallzahnbürste gekauft für 29 Euro. Also die ich zu Hause habe, kostete damals über 100 irgendwie. Stellt sich raus.
Geht auch.
Ich merke keinen Unterschied.
Oder ist das gleiche Gerät?
Nee, das ist es nicht. Also es gibt einen Unterschied, merke ich. Und zwar an diesen Bürstenaufsätzen, die von der teuren Marke, die scheinen irgendwie eine andere Dämpfung zu haben oder sowas. Oder ein anderes Material zu sein, weil diese günstigeren jetzt, wenn ich mit dem Hals vom Aufsatz, also nicht mit der Bürste selber, sondern mit dem Kunststoffteil, an einen Zahn komme, ist die Vibration sehr unangenehm. Und bei diesem teureren Gerät von einem bekannten Zahnbürstenmarkenhersteller, da ist die Vibration nicht so unangenehm, wenn ich an einen Zahn komme. Also es macht dann halt, bei der Plastikbürste jetzt macht es halt immer. Und ich denke so, und bei der anderen macht es nur oder so. Also, ja. Aber wollte ich nur mal darauf hinweisen, wer sich so eine Zahnbürste, also guckt vielleicht mal, ob nicht die Eigenmarke vom Drogeriediscounter wirklich ausreicht. Also ja, sie
jetzt,
reicht.
Jetzt kommt der Herr Bayer und macht noch was Teureres. Werbung. Meine Zahnärztin hat mich tatsächlich überredet, mir eine sehr teure Schallzahnbürste aus der Schweiz zu kaufen. Die ist halt besonders gut, weil die auch verschiedene Aufsätze hat. Also erstens sind die Aufsätze alle klein, sodass man überall gut hinkommt. Und dann gibt es aber noch quasi so einen Interdentalbürstenaufsatz für die Schallzahnbürste. Damit brauchst du halt keine
brauchst du eigentlich keine Zahnseide mehr, weil du damit halt in deine Zahnzwischenräume reinschallen kannst. Mm. Also ziemlich
abgefahren. Entweder hast du mir das schon mal erzählt oder irgendjemand anders, aber das finde ich total.
Die heißt Cura Prox mit C und kostet irgendwie 200 Euro.
Alter, also, für eine Zahnbürste.
Ja.
Mann. Armer.
Ja, aber also seit der ich habe schon verschiedenste ausprobiert und tatsächlich macht die einen sehr, sehr guten Eindruck. Also das ist schon sehr, sehr hochwertig, was ich da habe.
Na, und vor allen Dingen seit dieser Parodontitis denke ich auch, dass vielleicht ist es das Geld dann auch doch wert, wenn man so viel für eine Zahnbürste ausgibt, die dann auch wirklich das Zahnfleisch in irgendeiner Form besser in Ordnung hält oder so. Das ist halt so ein bisschen wie Fahrradsattel, ne? Wo man ja auch immer so, ja, muss ja nicht so teuer sein. Und dann machst du dir mal die Mühe und vermisst deine Art. Knochen und kaufst dann einen Sattel für 150 Euro, um dann festzustellen, dass du auf einmal ermüdungsfrei darauf fahren kannst. Ne? Vielleicht ist bei Zahnbürsten ja ähnlich.
Ja, ich habe auch irgendwie erst vor einem Jahr das erste Mal mich auf so eine Arschabdruck-Dings draufgesetzt und so einen passenden SQ-Lab geholt.
Ja, die sind schön, die habe ich auch immer gefahren. Ja. Ja. Habe ich nicht, die fahre ich auch immer noch, außer auf meinem dicke Kinder-E-Bike, da nicht.
Ist auf meinem Crosser ist da drauf und ich bin echt einfach viel zu wenig Crosser gefahren. Schön doof. Muss ich mal wieder machen. Wenn ich mal wieder raus darf hier aus dem Haus und nicht auf die Kitten aufpassen muss, fahre ich mal wieder mit dem Fahrrad in die Stadt. Ja, ich sag's, also letzte Woche hat sich echt wieder angefühlt wie in der Pandemie. Also ganzen Tag hier sein, mittags kochen, ständig sich um irgendwelche Kinder kümmern, also jetzt Katzenkinder. Und,
sind die eigentlich dankbarer als Menschenkinder? Wenigstens das? Wenigstens.
Man könnte sich das einbilden, wenn sie dann kommen, dass sie kommen, weil sie einen lieb haben, aber eigentlich wollen die nur gestreichelt werden. Mhm. Das ist ja auch, also die tun nichts, was ich gerade brauche, sondern tun halt nur, was sie gerade wollen. Nein, die sind nicht dankbarer als Menschen. Und Menschenkinder sind, glaube ich, ziemlich dankbar. Sie können es nur manchmal nicht so zeigen.
Einigen wir uns darauf.
Erst mit 22.
Genau. Und wenn man alt ist, dann kommen sie einen besuchen.
Du, ich habe gerade die Nachrichten aufgemacht, da sind richtig viele.
Ach, nö, geht doch.
Dienstag,
20 Uhr.
20 Uhr. Ich habe hier irgendwie 17. Ah, jetzt ist nur noch die Hälfte. Was ist das denn?
Wahrscheinlich gedoppelt.
Doppelt gewesen. Wer fängt denn an?
Migrationspolitik. Scholz und Merz zur Zusammenarbeit bereit, Inhalte offen. Ja, weil der Inhalt, den sie haben, ist nämlich abschieben Ausländer raus. Und sie müssen sich noch ein paar Gedanken darüber machen, wie sie das denn jetzt irgendwie in diese, da hat jemand mit einem Messer Scheiße gebaut, Nummer verpacken können. Ich finde das eine sowas von erbärmliche Städtshow, die da gerade wieder abgeht. Also als würde abschieben und Grenzen zu, als würde das irgendwas ändern. Da haben diese noch alle. Wenn ich das jetzt mal so fragen darf, ganz wertvoll.
Also, was mich echt irritiert hat, ist, dass Scholz, also erst hat ja Merz heute Vormittag irgendwie gesagt, so, er wäre jetzt doch bereit, mit der SPD zusammenzuarbeiten, also CDU und SPD würde ja reichen und da müssen dann Grüne und FDP gar nicht mitspielen. Was ja ein unanständiges Angebot ist.
Ja, klar.
Allerdings hatte Scholz ja auch schon vor einem halben Jahr gesagt, liebe CDU, wir sind immer bereit, auch mit der Opposition zusammenzuarbeiten.
Wenn es gegen die Ausländer geht, dann sind wir immer auf eurer Seite.
Ja, so, aber Merz hatte das heute auf einer Pressekonferenz eingepackt in die Botschaft, Scholz entgleitet das ganze Land.
Ja, das so. Ist alles. Das.
Und das ist natürlich so Oppositionsgebläse irgendwie.
Nee. Ich finde, dass Scholz entgleitet das Land, dass so einen Satz denken zu können, das kommt auch aus einem bestimmten Weltbild. Also das ist halt wirklich so ein, der ist Kanzler, damit ist der Führer dieses Landes. Nee, ist der nicht. Der ist nicht der Chef von diesem Land. Der ist der oberste Beamte dieses Landes. Und wir haben den dahin gewählt. Und wenn wir den da nicht mehr haben, dann wählen wir den. Genau. Und dieses unter Kontrolle, dem entgleitet das. Nee. Das ist nicht der Herr Generaldirektor von Deutschland. Und in dem Moment, wo Merz sowas sagt, finde ich, gibt Merz so einen ganz kleinen Einblick in seine Denkstrukturen.
Wie er das
in
Land führen wird, wenn er dann Kanzler
ist. Kann er ja gar nicht, weil geht ja so gar nicht. Aber was er für ein Gesellschaftsbild eigentlich hat. Dass da einer an der Spitze steht und der sagt, wo es lang geht. So.
Der starke Mann.
Das ist schon interessant. Ist, aber ja. Und auch dann jetzt Waffengesetz und Migrationspolitik. Das ist immer so, immer wenn irgendein Migra Scheiße baut, egal was er macht, packen die in ihre Schublade, wo die ihre fertigen Ideen haben, dafür die Grenzen dicht zu machen und weniger Schwatzköpfe hier rumrennen zu haben oder so.
Ich weiß überhaupt nicht, was sie... Was natürlich passiert ist, dass die AfD dann schon draufgesprungen ist, bevor klar war, wer diesen Anschlag in Solingen gemacht hat. Und ich nehme an, dass Merz da halt irgendwie Schiss hat, jetzt wählen noch mehr Leute AfD und noch weniger Leute CDU.
Ja.
So, das ist ja irgendwie, scheint ja der Reflex zu sein, dass er einfach nicht versteht, dass jetzt irgendwie nach rechts außen schwenkt, dass das nur der AfD hilft.
Was ich halt noch viel schlimmer finde, ist, dass der Scholz dem nichts entgegensetzt. Also da ist so ein ganz kleinkarierter...
Weißt du, und dann kackt Merz ihm vor die Tür und sagt, Scholz entgleitet das Land. Also wenn mir jemand sowas sagen würde, würde ich sagen, mit dir rede ich gar nicht mehr.
Genau.
Und stattdessen sagt Scholz,
auf eine Art hast du recht. Reden. Ne? Also irgendwie stimmt schon, was du sagst. Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Ich finde das ganz, ganz erbärmlich. Und dass da praktisch niemand von den Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen ist, der oder die sagt so, Leute, jetzt haltet mal den Ball flach. Wir haben doch, das Problem heißt doch nicht Einwanderung, das Problem heißt Islamismus. Das war das Problem.
Eins
und das Problem ist auch nicht,
viele Probleme,
das Problem ist auch nicht, dass wir jetzt Messer verbieten müssen überall.
Alles, was Merz vorgeschlagen hat, war ja auch dann Grundgesetz nicht konform.
Ja, davon mal abgesehen. Aber dann kommt ja, das macht er ja auch, weil er einfach weiß, dass Twitter voller Trottel ist, die Gesetze kann man ändern, schreiben. Also für die macht er es. Aber dann dieses Messer verbieten, als würde irgendwie, weißt du, als würde sich dann, da sitzt dann so jemand, der hat sich dann im Internet islamistisch radikalisiert und der denkt sich dann, ach, ich würde ja gerne einen abstechen, aber ich darf ja kein Messer mitnehmen. Was mache ich denn jetzt? Na, was mache ich? Dann nehme ich einen Knüppel. Das ist nur falscher Knüppel.
Das ist so wie das ist die USA, die in ihrem ESTA, man muss ja so ein ESTA-Visum ausfüllen, wenn man in die USA einreisen will. Und da ist halt auch so eine Frage, wollen Sie einen Terroranschlag verüben? War Ihr Vater in der SS und sowas alles? Wenn du da ankreuzt, ich wollte eigentlich ganz gerne einen Terroranschlag verüben. Dann haben sie mittlerweile rausgenommen, aber es gibt's halt immer.
Das ist doch völlig idiotisch. Ich meine, wenn ich jetzt vorhabe, irgendwie Leute umzubringen, dann mache ich das einfach, ne? Ist ja Schnurz, egal.
Machen sie diese Gesetze, um zu behaupten, wieso, es gab doch ein Gesetz, der durfte gar kein Messer bei haben, also sind wir nicht schuld, also ist Cover your ass? Oder
so ein bisschen.
Glauben die wirklich was verändern?
Beides. Ich glaube, das ist tatsächlich beides. Ich glaube, dass Konservative und die SPD ist auch voller solcher Konservativer. Die geben da den Ton an, das finde ich, merkt man ja auch. Ich glaube wirklich, dass Konservative grundsätzlich so denken, dass sie denken, zweimal denken in einem Satz, also dass sie grundsätzlich so denken, wenn es verboten ist, dann wird das auch nicht gemacht von anständigen Menschen. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, weil selbst von einem anständigen
Menschen sind halt keine anständigen.
Ja, du brauchst ja noch nicht mal einen Terroristen, du brauchst ja nur irgendwie einen Halbstarken, der sich irgendwie beweisen will. Also das ist aber schon immer so. Und diese Verbieterei, das ist natürlich nur so, das ist Aktionismus. Ne? Guck mal, wir tun doch was. Wir haben doch was, wir haben doch getan, was wir konnten. Was sollen wir denn noch tun?
Ja. Was man tun könnte, ist in der nächsten Nachricht Migration. BSW-Vorsitzende Wagenknecht. Also allein das finde ich schon lustig.
Ich bin der Chef, ich bin der König von meinem eigenen Land.
Bündnis Sarah Wagenknecht, Vorsitzende Wagenknecht, sagt, Willkommenskultur ist vorbei. Palke, in Klammern Grüne, toxische Diskussion.
Ja, es ist halt auch, dass diese, was ich da an all diesem ganzen Komplex eigentlich das Tragischste finde, ist, in diesem Land scheint es, vielleicht sind es nicht wirklich eine Mehrheit, aber es fühlt sich an und sieht so aus, als gäbe es in diesem Land eine Mehrheit von Leuten, die... Es gibt den Rückschaufehler. Das ist eine kognitive Verzerrung. Der Rückschaufehler ist hinterher, vorher schon recht gehabt zu haben. Ja? Ich hab's euch doch gleich gesagt. So. Und diese Leute werden da gerade bedient. Weil was sie ja eigentlich sagen, auch Wagenknecht, ist, wenn wir hier gar keinen mehr reinlassen, wenn wir hier gar keinen reingelassen hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Ja. Und das ist natürlich völliger, das ist intellektuell unredlich. Das ist ungefähr so, wie zu glauben, dass man vorhersagen kann, wer sich wann suizidiert. Das funktioniert auch nicht. Ja? Was du aber machen kannst, du kannst Suizidprävention machen. Und du kannst auch das ist ja nicht nur Islamismus, das ist ja Links- und Rechtsradikalismus. Du kannst auch Radikalisierungsprävention betreiben. Aber das ist wahnsinnig aufwendig, kostet wahnsinnig Geld. Und dieses Geld muss man irgendwem wegnehmen. Und das sind nun mal leider die Leute, die diese Parteien finanzieren. Du musst den Reichen Geld wegnehmen, um das Land zu befreien.
Eins der grundlegenden Probleme ist halt Armut, weltweite Armut, lokale Armut, alles Mögliche. Ja. Ne? Wohnungsmangel und Armut bringt die Leute halt irgendwie in Angst. Also auch die Leute, die nicht von Armut betroffen sind, haben halt Angst vor Armut. Und das wäre ein Problem, wenn man das mal angehen würde, hätten wir, glaube ich, insgesamt deutlich weniger auch Folgeprobleme.
Aber das kostet halt und dieses Geld kann nirgendwoher genommen werden, weil der Sozialstaat, sie tun zwar immer so, als könnte man im Sozialstaat so viel wegstreichen, dass wir davon alle Schulen und die Bahn sanieren können, aber ist natürlich Quatsch. Ja, weil die Ausgaben im Sozialstaat sind nominell gestiegen, aber am Bruttoinlandsprodukt gemessen eben nicht. Das ist immer ungefähr gleich geblieben. Du musst
Der Sozialstaat muss wachsen.
Du musst also, Steuern erhöhen. Du
kannst ja Armut nur bekämpfen, indem du den Sozialstaat stärkst. So.
Ja, schwierig. Also ne, du kannst Armut auch bekämpfen, indem genügend Wohnungen da sind, wo Leute mit wenig Geld drin wohnen können.
Ja.
Das ist dann ja nicht Sozialstaat.
Es ist zwar natürlich eigentlich Wohnungspolitik, genau. Drin, aber ja.
Ja, und das Problem ist halt, wie gesagt, du musst den Reichen die Steuern erhöhen. Das ist, du musst einfach mal diese ganze Steuerhinterzieherei, also alles das, wofür die FDP gewählt wird. Wofür
Merz gewählt wird.
Und Merz wahrscheinlich auch. Wenn du das alles in den Griff kriegen würdest, dann hätten wir genug Kohle, um eben auch Extremisierungsprävention.
Gute Bedingungen für alle zu schaffen, so. Und wenn alle gute Bedingungen haben, dann
braucht auch keiner durchdrehen. Und dann drehen sie trotzdem.
Also dann dreht natürlich immer noch jemand durch, na klar. So. Und natürlich ist das furchtbar, was in Solingen passiert ist.
So. Dass man das überhaupt dazu sagen muss, finde ich schon albern, ehrlich gesagt.
Schrecklich.
Verpasste Abschiebung. NRW-Flüchtlingsministerin Paul kündigt Konsequenzen an.
Oh, ja, jetzt passen wir
Hätten
aber
wir den nämlich mal abgeschoben gehabt, dann hätte er irgendwie ein paar Bulgaren abgestochen und das ist uns ja egal. Entschuldigung.
Ja.
Du bist.
Oh Mann, nee, ich komme da einfach nicht drauf klar.
Was jetzt mit den Bulgaren?
Ja, also der hätte.
Der war in Bulgarien registriert, der hätte dahin abgeschoben werden
sollen. Genau, der ist jetzt über Bulgarien reingekommen.
Genau, wer jetzt sagt, hätten wir ihn nach Bulgarien abgeschoben, dann hätten wir das Problem nicht gehabt, sagt nichts anderes, als hätten wir nach Bulgarien abgeschoben, hätten die scheiß Bulgaren das Problem gehabt und das ist dann nicht mal unser Problem.
Bei den meisten kommt er nur an, der hätte abgeschoben werden sollen, also zurück nach Syrien. Ist, glaube ich, bei vielen die Vorstellung, dass man den halt irgendwie nach Syrien hätte abschieben müssen und dass das halt gar nicht gegangen wäre, so rein rechtlich nicht.
Ja, dann muss man die Gesetze ändern. Tobi, Gesetze sind Menschen gemacht.
Dann muss man.
Die können wir ändern, wie wir wollen.
Ich weiß einfach nicht mehr. Also Wirtschaft.
Endlich mal ein heiteres Thema.
Jetzt was Lustiges. Wirtschaft. Deutliche Verschlechterung der Verbraucherstimmung.
Ach, ich bin auch so komisch gelaunt in letzter Zeit immer.
Ja,
meine Verbraucherstimmung.
Zwei Stangen Porri und eine andere. Das ist abgebildet. Das Konsumklima hat sich verschlechtert. Man kann sich nur noch zwei Stangen Porri und eine Ananas kaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Konsumklima. Ich finde aber Verbraucherstimmung viel besser. Wie geht's Ihnen denn heute? Ach, hör auf, ey. Boah, keiner fragt uns Verbraucher, wie es uns geht.
Überhaupt
wie geht's
nicht in Konsumstimmung.
Ihnen denn? Oh, fragen Sie nicht.
Die Leute müssen einfach mehr Realitätsabgleich machen. Dann ist man sofort in Konsumstimmung.
Genau, sofort. Ne, Zahnbürste.
Könnt ihr mir einen Moped kaufen, oder?
Du 300 Euro. Du kannst ja auch noch ein Haus kaufen. Ich hab hier einen Bungalow, einen sehr schönen.
Ganzes Haus.
Ja,
könnte man
sehr,
kaufen.
Sehr schön Bungalow in einer.
Wir steigern die Konsumstimmung.
Wirklich.
Wir sind der Podcast für Konsumstimmung.
Tolle Lage
das
auch.
Ein guter Slogan.
Schönes Grundstück. Ja. Ideales Haus.
Und ein Streik.
Streik. Vereinzelte Flugausfälle bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines.
Wo fliegen die denn?
Das ist Charter-Tochter, so eine Billigflug-Charter-Tochter von denen.
Aber die fliegen auch in Deutschland oder was?
Donnerwetter. Nee, eben nicht. Also vereinzelt nicht.
Ab Frankfurt Flughafen.
Aha. Ich bin so, ich halt auch, ich kann meinen Lebensunterhalt verdienen, ohne zu fliegen, ohne fliegen zu müssen. Ich finde Fliegen scheiße, den ganzen Prozess finde ich scheiße, das hat mir nie Spaß gemacht. Das hat mir wirklich nie Spaß gemacht und ich bin sehr, sehr viel geflogen in meinem Leben. Und seit so, weiß ich nicht, 8 Jahren oder irgendwie sowas fliege ich gar nicht mehr, sondern fahre halt Zug oder Auto oder Fahrrad jetzt nicht auf die lange Strecke. Und ich weiß, es ist total assi von mir, aber immer wenn dann so Klimakleber liegen Flughafen lahm, Streik beim Bodenpersonal legt Flughafen, 1000 Reisende sitzen in Frankfurt fest. Ich sitze dann immer so ein bisschen sitze ich dann und denke mir, ja, wann fliegt ihr auch? Und das, ich weiß, ist total assi von mir, aber ich krieg das auch nicht aus mir raus. Ich sitze dann und denke mir, wer fliegst du denn auch? Das ist irgendwie gemein.
Ja, ich fliege sowohl du beruflich,
Schwein.
Geht das nicht anders?
Drecksau.
Natürlich ging es anders, bla bla bla. Aber also für mich geht es halt nicht anders. So, und ich bin dieses Jahr tatsächlich das erste Mal seit 2017, glaube ich, privat geflogen nach England, weil wir einfach möglichst viel Zeit in England verbringen wollten und nicht irgendwie einen Tag im Eurostar sitzen. Also oder im Zug zum Eurostar und dann irgendwie durch den Tunnel fahren. Haben wir uns so überlegt. War trotzdem auch scheiße, weil Rückflug für Moral hat nicht geklappt. Also, wurde irgendwie auf 3 Tage später verschoben und mussten wir irgendwie aufwendig wieder zurückbuchen. Das war irgendwie echt, das Fliegen ist furchtbar. Das Einzige, was am Fliegen angenehm ist, ist die Business Lounge, wenn man sich Business leisten kann.
Naja, und was an Fliegen angenehm ist, dass man schnell da ist.
Wenn die Firma das zahlt, aber selbst die Business Lounge ist scheiße. Hm. Jetzt nach New York bin ich mit Air France geflogen.
Hm, hat's ja erzählt letztes Mal.
Und am Hamburger Flughafen gibt's halt eine Lufthansa Lounge, die ist ganz okay, aber da darfst du halt mit Air France Ticket nicht rein. Weil die halt nicht zur Star Alliance gehören.
Ja, das ist einfach, so. Weil der Franzmann der Erbfeind ist. So sieht's doch aus.
Vielleicht. So, und dann gibt's noch die Airport Lounge und die ist halt sowas von erbärmlich. Weiß ich nicht. Die war voll. Und dann kam ich da an und dann musste ich draußen Schlange stehen und eine halbe Stunde warten, bis ich in die Airport Lounge durfte. Und dann musste ich irgendwie, habe ich einen Kaffee getrunken, wieder raus. Also das ist schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Das ist ein ganz schlimmes Problem.
Ja, wirklich. Herr Bayer. Also wirklich, mit uns kann man es ja machen. Ne? Mit uns kann man es machen.
Nee, und ich habe auch überlegt, so, was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie aus New York zurück will und dann streikt da jemand oder klebt sich jemand fest? Dann habe ich gedacht, naja, bleibe ich halt in New York. Also es gibt doch echt Schlimmeres als irgendwie einen
Für Tag jemanden wie dich gibt es Schlimmeres. Für jemanden wie mich gibt es Schlimmeres. Es gibt aber, weißt du, das Schlimme ist, es gibt mit Sicherheit Leute, für die ist das sehr, sehr schlimm.
Ja. Für die ist das einzige Mal in ihrem Leben, dass sie sich einen Flug nach Mallorca
gönnen. Nee, aber die müssen vielleicht morgen oder übermorgen müssen die wieder irgendwo in der Werkhalle stehen und buffen. Und wenn sie das nicht machen, dann flippt der Chef aus, weil der nämlich ein Sklaventreiber ist. Und
dann verlieren sie ihren Job.
So einen ganzen Rattenschwanz dran, das ist ja eher das Problem. Darum finde ich, wenn jetzt irgend so ein reicher Schnösel wie du oder irgendwo in New York stecken bleibt, das ist mir halt vollkommen Wurst.
Ich kann ja auch aus der Business Lounge arbeiten.
Oh Gott. Kiew. Zelensky setzt auf neue ukrainische Rakete. Ach du Kacke, die entwickeln noch neues.
Die haben eine neue Rakete. Die wird in Peenemünde entwickelt.
Okay.
Entschuldigung.
Was?
Aber das können die doch nicht so schreiben. Was? Selbstentwickelte ballistische Rakete erfolgreich.
Nach 2 Tagen heftiger russischer Luftangriffe.
Ja.
Hoffnung auf eigene Abwehr. Also jetzt haben sie 2 Tage lang angegriffen, jetzt bauen wir eine Rakete. Ja. Es sei eine selbstentwickelte ballistische Rakete. Erfolgreich getestet worden. Heieiei.
Russland. Deutscher wegen mutmaßlichen Goldschmuggels festgenommen.
Mutmaßlicher Goldschmuggel.
Sollte das stimmen, dass er Gold nach Russland geschmuggelt hat, finde ich, gehört der muss der aber irgendwie, gibt es irgendwie so eine Strafart in Russland, dass man jeden Tag mit einem nassen Lappen geohrfeigt wird?
Wahrscheinlich. In Sibirien.
Was hast du gemacht? Ja, ich wollte Gold nach Russland schmuggeln. Was? Hast du nicht gemacht? Doch, doch. Nee, das hast du nicht gemacht. Das sagst du nur, ne? Nee, hast du, komm. Das hast du gemacht?
Zollbeamte und Offiziere des FSB hätten die Goldbarren im Wert von 876.000 Euro im Wohnmobil entdeckt.
Wie viel ist denn das? Hängt das Ding dann nicht durch irgendwie?
Nein. Die habe ich in meiner Business Lounge auch mal mit dabei.
Das, echt? So, doch. Ich ja nicht. Nee, ich nicht. Ich habe immer Kleingold für die Schnorrer. Also hast du noch ein bisschen Kleingold? Ja, klar.
Oh Gott. Wenigstens lacht man. Die Nachrichten sind super. Gaza-Krieg. Israelische Armee hat nach eigenen Angaben eine weitere Geisel befreit.
Eine weitere.
Es waren über 200 und wie viele sind jetzt noch?
Weiß ich gar nicht. Zu viele.
251 Menschen waren verschleppt, 40 für tot erklärt, sind noch immer 100 in der Gewalt von Hamas. Übel.
Iran, früherer
Außen. Es sind immer noch 100 Geiseln, weißt du, sind immer noch 100 Geiseln. Und es fliegen täglich Raketen, also auch vor dem 7. Oktober, auch nach dem 7. Oktober fliegen immer noch Raketen auf Israel. Ja. Und dann geht's so, St. Pauli-Fans, die sagen, wir müssen jetzt aber mal die Palästinenser-Flagge hissen hier.
Geht einfach nicht. Die sind rausgeflogen.
Jetzt aber. Iran. Früherer Außenminister Zarif, oder Zarif, heißt er wahrscheinlich. Früherer Außenminister Zarif wieder Teil der Regierung. Mhm.
Ja. Vorher war es eine zarifenlose Regierung. Entschuldigung. Verkehr. Mont-Blanc-Tunnel wird wieder so ein Reichen also Mont-Blanc ist doch diese Füllermarke, oder?
Ja, nee. Ja.
Hm. Mont-Blanc-Tunnel wird ab September für 15 Wochen wegen Bauarbeiten gesperrt.
Hoffentlich ist er nicht Deutschland. Ja, verantwortlich eine deutsche Firma, weil dann dauert es irgendwie 15 Monate hinterher und kostet.
Ich weiß gar nicht, warum ich so albern bin. Es ist Verzweiflung, glaube ich. Ich lache wirklich aus Verzweiflung gerade.
Ja, nur deswegen lache ich ja auch den ganzen Tag.
Ein bebildertes hier der Artikel Mont-Blanc-Tunnel wird gesperrt mit so einem 50-Schild, da steht Rappel drunter.
Rappel. Ja, das heißt Fahrbahnschäden. Das französische Wort für Fahrbahnschäden.
Fahr nicht so schnell, sonst rappelt's.
Das Wetter. In der Nacht meist klar, vorrangig im Süden, im Verlauf gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Temperaturen 15 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 28. August 2024, nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig bei 26 bis 33 Grad, an der See um 23 Grad. Und die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer.
Am Donnerstag im Nordwesten und Westen wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern, sonst sonnig. Temperaturen im Nordwesten 23 bis 30 Grad, im Rest des Landes bis 35 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ja, dankeschön.
Ist nicht tot.